was Vorarlberg bewegt. Vorarlberg Live.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendung Vorarlberg Live. Heute mit mir, Michael Brock, Journalist bei den VN und mit einem ganz besonderen Gast. Wenn die Festspiele eröffnen, ist die Regierungsspitze natürlich auch im Land. Unter anderem der Bundeskanzler Christian Stocker. Herzlich willkommen bei uns im Studio.
Grüß Gott.
Herr Bundeskanzler, kürzlich haben Sie ja Bilanz gezogen anlässlich 100 Tage Bundesregierung. Dass Sie sich selber ein gutes Zeugnis ausstellen, ist ja wenig überraschend. Ich würde gerne ein bisschen nach vorne blicken, denn die nächsten Brocken stehen schon an. Im Herbst soll die Sozialhilfereform angegangen werden. Wo sind denn hier die Eckpunkte? Was haben Sie vor?
Ich will nur sagen, ich habe mir kein Zeugnis ausgestellt, sondern das Zeugnis wurde von den Medien ausgestellt. Ich nehme es zur Kenntnis. Was die Sozialhilfereform anbelangt, geht es darum, dass wir die Sätze vereinheitlichen wollen, weil ich glaube, dass es in Österreich gut wäre, wenn es eine einheitliche Regelung gibt. Das steht im Regierungsprogramm. Wir sind hier am Anfang der Verhandlungen und ich hoffe, dass wir für den Herbst eine Lösung finden, die sowohl für den Bund als auch für die Länder eine gute Lösung wird.
Spielen da die Landeshauptleute mit? Sie wollen ja hier eigentlich dann stärker in die Länderautonomie eingreifen.
Da geht es gar nicht, ob man in die Länderautonomie eingreift, sondern es geht darum, dass wir eine Lösung finden, dass wir einheitliche Sätze haben. Das ist aber, glaube ich, auch im Interesse der Länder, weil ich auch aus Wien Signale habe, wo durchaus die Bereitschaft besteht, hier in diese Richtung zu gehen. Es ist einfach nicht zielführend, dass wir verschiedene Sozialhilfesätze als Motivation für eine Ansiedlung haben, sondern es soll eine Abdeckung der Grundbedürfnisse gegeben sein und die sollte überall gleich sein.
Nun sind die Grundbedürfnisse, oder um sie abzudecken, muss man unterschiedlich viel Geld in die Hand nehmen. Wir haben ja hier im Westen Österreichs immer das Thema, Lebenshaltungskosten sind höher. Ich denke an die Diskussion um die Polizeigehälter, wenn es um Westzuschlag geht. Wäre das nicht auch ein Argument, dass die Sozialhilfe unterschiedlich gestaffelt bleibt?
Das muss man sich ansehen. Die Frage ist, ob das alles in die sozusagen Elementarabdeckung durchschlägt. Wie gesagt, wir stehen am Beginn der Verhandlungen. Es gibt ja noch kein Ergebnis. Wir werden all diese Argumente natürlich in den Verhandlungen auch beraten und besprechen. Und ich hoffe, dass wir dann eine für das gesamte Bundesgebiet gute Lösung finden.
Soll diese Reform auch helfen zu sparen? Wir reden ja viel über das Sparthema momentan.
Naja, die Ausgaben des Staates sind ein Thema, nicht zuletzt auch bei den Festspielen. Und wir haben den Sparzwang, den wir momentan massiv verspüren. Wir haben uns zu einem Konsolidierungs- und Sanierungskurs verstanden in der Bundesregierung. Das bedeutet, dass natürlich überall ein Beitrag geleistet werden muss, weil Sanieren, ohne dass es jemand spürt, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Wir versuchen es möglichst fair zu gestalten, wir versuchen es möglichst effizient zu gestalten. Und die Bundesregierung hat sich ja selbst auch verpflichtet, 15% auf der Bundesebene einzusparen. Da sind verschiedene Ausgaben, weil sie ja fix zu sehen sind, ausgenommen, sodass diese 15 eigentlich dort im Ergebnis mehr sind. Und wir haben uns da zu einem Weg gefunden, der durchaus ambitioniert ist, aber das gilt nicht nur für die Bundesebene, sondern für alle Ebenen.
Bei den Festspielen, weil Sie es gerade erwähnen, wird es ja um die Förderungen gegangen sein. Natürlich. Die gekürzt wurden in Bregenz, in Salzburg nicht. Wie haben Sie die Diskussion wahrgenommen? Ist hier von Ungleichbehandlung die Rede?
Ich verstehe, dass hier der Standort den Standpunkt betrifft oder bestimmt. Aber letztlich ist das in den Agenten des Vizekanzlers und Kulturministers und er wird hier eine Lösung finden.
Zurück zu den klammen Kassen. Sie haben es gerade angesprochen, die Regierung versucht überall zu sparen. Ein Thema, das hier in dem Budget ganz stark durchschlägt, sind die Pensionen. Sie haben kürzlich eine kleine Reform präsentiert mit einer Teilpension und die Korridorpension wird, sagen wir, erschwert ein bisschen. Man braucht 42 statt 40 Jahre und so weiter. Wichtig oder Thema ist immer auch das gesetzliche Pensionsalter. Derzeit bei 65 Jahren. Soll es so bleiben? Soll es angehoben werden?
Also ich will mir diese Reform nicht kleinreden lassen. Ich habe kein Verständnis, dass diese Reform als klein gesehen wird. Es ist die größte seit 20 Jahren. Und was Sie nicht erwähnt haben, es geht hier nicht nur um Teilpension, Korridorpension und 40, 42 Jahre. Es geht darum, dass wir Ziele erreichen wollen. Und wenn wir die nicht erreichen, haben wir einen Nachhaltigkeitsmechanismus in diese Pensionsreform eingeführt. Da gibt es dann eine Fülle von Möglichkeiten, wie man darauf reagieren kann, damit man das Pensionssystem stabil hält. Und wir haben im Regierungsprogramm uns zu diesem Projekt bekannt. Das ist jetzt in die Beschlussfassung gegangen. Und aus meiner Sicht ist das mehr als ein großer Wurf, weil es die Verbesserungen auch bringen soll, was das faktische Pensionsantrittsalter betrifft. Und wir wissen, jetzt kann man über die Zahlen streiten, ob es am Punkt genau sind, aber ein Monat mehr an faktischen Pensionsantrittsalter hin zum gesetzlichen sind zwischen 100 und 200 Millionen Euro für das Pensionssystem. Also im Jahr eine riesige Summe zwischen 1,2 Milliarden und 2,4 Milliarden. Das ist der Weg, den die Bundesregierung jetzt geht. Und ich halte den für zukunftsträchtig, für ambitioniert und will das auch nicht kleingeredet wissen.
Das Gesetzliche bleibt auch mittelfristig unangetastet.
Es ist im Regierungsübereinkommen vereinbart, dass wir auf dieser Pensionsreform uns verstanden haben, zu dieser Pensionsreform, dazu stehe ich. Die Ziele, die wir erreichen wollen, sind klar. Und wenn wir sie nicht erreichen, gibt es einen ganzen Strauß von Maßnahmen, den man dann ergreifen kann oder die wir dann setzen können, um zu dem Ergebnis zu kommen, wo wir hinwollen. Da kann das bis gesetzlich Pensionsalter, ist da glaube ich sogar erwähnt. Aber es ist so, dass aus meiner Sicht wir uns auch darüber unterhalten müssen, wie viele Mitarbeiter haben wir in der Differenz faktisch und gesetzlich jetzt. Also das ist auch eine Verantwortung der Wirtschaft zu sagen, wie viele beschäftigen wir eigentlich in diesem Alterssegment, bevor wir noch Ältere haben wollen, wenn wir sie jünger nicht mehr im Arbeitsprozess halten können. Also die Arbeitslosigkeit zu erhöhen im Bereich des gesetzlichen Pensionsalters kann nicht die Zukunft sein.
Das heißt, das erwarten Sie auch ein bisschen mehr von der Wirtschaft?
Es ist so, dass jeder seinen Beitrag leisten wird müssen, wenn wir hier Fortschritte machen wollen.
Dieser Nachhaltigkeitsmechanismus, hat der schon die Zustimmung im Parlament? Haben Sie da schon mit den Grünen oder FPÖ verhandelt? Da braucht es ja eine Zweidrittelmehrheit.
Das wird gerade verhandelt, aber ich gehe davon aus, dass jeder, der das Pensionssystem zukunftsträchtig halten will, diesen Schritt mitgehen wird.
Wie realistisch sehen Sie denn hier eine Zustimmung der beiden Parteien, die das ja schon eigentlich ausgeschlossen haben?
Das ist eine Entscheidung der beiden Parteien, aber wenn wir für dieses Land Reformen auf den Weg bringen und Zweidrittelmehrheiten notwendig sind, dann hat auch eine Oppositionspartei eine Verantwortung.
Sie haben gerade den Beitrag der Wirtschaft angesprochen. Bei uns in einer der jüngsten Ausgaben hat Martin Hagleitner, CEO von Austria Email, ziemlich harte Worte gegenüber der Bundesregierung gefunden. Ich habe es hier aufgeschrieben. Österreich sei im Standortvergleich Schlusslicht, sagt er. Und nicht mehr Produkte, sondern Arbeitsplätze werden exportiert. Und er nimmt explizit auch die Wirtschaftspartei ÖVP in die Pflicht. Sie haben ja eine Wirtschafts- und Industriestandortstrategie angekündigt. Wie weit sind Sie da?
Es ist kein Geheimnis, dass wir nicht zufrieden sein können, wenn wir in wesentlichen Parametern wie bei der Wirtschaftsleistung in Europa nicht vorne sind und nicht einmal mehr im Mittelfeld. Das heißt, es wird in Zukunft darum gehen, nicht nur in Österreich, aber auch in Österreich, darüber hinaus auch in ganz Europa, und das hat mich ja auch diese Woche schon intensiv beschäftigt in Italien und wird auch ein Thema in Frankreich bei dem Gespräch mit Präsident Macron sein, unsere Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen. Und mein Zugang ist, dass es mehrere Ansätze dazu gibt. Wir haben jetzt bei den Energiegesetzen vieles auf den Weg gebracht, das helfen kann. Wir haben einen Krisenmechanismus für den Strompreis festgelegt. Ich brauche dazu auch die Zweidrittelmehrheit. Also auch hier gibt es die Verantwortung der Opposition. Wir haben einen Sozialtarif gefunden, der soll für die Inflationsbekämpfung auch sorgen in diesem Bereich. Wir haben die Möglichkeit geschaffen, dass man vom Nachbarn Solar, also Photovoltaikstrom, der erneuerbar produziert wird, direkt beziehen kann, ohne das Netz zu belasten. Da gibt es ganz viele Maßnahmen, die auch der Wirtschaft helfen werden und den Haushalten, weil wenn wir die Inflation senken, kommt der Druck auf die Löhne nicht so stark und das heißt auch wieder für die Wirtschaft eine bessere Verhandlungsposition bei den Lohnabschlüssen, und Stromkosten sind auch Produktionskosten für Nahrungsmittel und daher wird sich auch auf die Lebensmittelpreise in irgendeiner Weise auswirken. Das sehen wir alles und da machen wir viel. Mich würde freuen, wenn es auch entsprechend präsentiert und auch verbreitet wird, weil es braucht halt auch, wenn wir Optimismus und Zuversicht wollen, das Wissen, was alles geschieht, damit wir zu Recht optimistisch und zuversichtlich sind. Und wir haben das zweite Thema, dass wir auch bei den Verfahren massive Vereinfachungen planen. sowohl die allgemeinen Verfahren, Genehmigungsverfahren, auch Umweltverträglichkeitsprüfungen, weil wir das öffentliche Interesse wieder stärker betonen müssen, damit wir zu schnelleren Ergebnissen kommen, damit die Ergebnisse auch besser vorhersehbar sind, wenn die Bedingungen erfüllt sind. Und last but not least ist die Frage der Lohnabschlüsse natürlich eine, die die Sozialpartner zu lösen haben. Aber ich orte auch hier ein Verständnis, dass wir in einer moderaten Vorgangsweise für unsere Wirtschaft was tun müssen und wollen, damit wir unsere Positionen verbessern.
Wie groß ist in Wirtschaftsfragen überhaupt der Gestaltungsspielraum oder der Hebel einer Bundesregierung? Wir sehen es gerade, wir haben ein kleines Konjunkturpflänzchen und dann kommt der amerikanische Präsident daher, stülpt über alles 30% Zölle und dieses Konjunkturpflänzchen verwelkt.
Da sprechen Sie ein sehr, sehr wichtiges Thema an. Weil wir natürlich sehen, dass alle Bemühungen, die wir national, teilweise aber auch auf europäischer Ebene unternehmen, durch verschiedene Umstände, wie sie von Ihnen angesprochen worden sind, Schlagseite bekommen oder auch ganz anders sich auswirken bzw. ihre Wirkung verlieren. Aus dem Grund habe ich auch eine sehr intensive Woche im Moment, die ich absolviere. Ich war gestern noch in Rom. Ich habe mit Präsident Mattarella, mit dem Außenminister Tajani und mit der Präsidentin und Premierministerin Meloni über diese Dinge gesprochen. Ich werde es am Freitag mit Macron besprechen können und die Gelegenheit haben, das zu erörtern, weil der Umgang ja ein solidarischer in Europa sein muss mit der Zollpolitik der Vereinigten Staaten. Ich bin zutiefst überzeugt, wenn wir uns auseinander dividieren lassen, werden die Ergebnisse wahrscheinlich weniger gut sein, zumindest mittel- und langfristig für die gesamte Wirtschaft in Europa, wie wenn wir gestärkt und konsequent hier auftreten. Und wir dürfen uns ja auch nicht kleiner machen, als wir sind, sollten uns aber auf unsere Stärken wieder besinnen. Europa ist eine aus der Wirtschaft entstandene Wertegemeinschaft. Zu diesen Werten stehen wir. Aber wir sollten nie vergessen, dass wir Werte mit Interessen auch verbinden müssen und die Kraft haben müssen, Werte und Interessen in der Welt auch umzusetzen und durchzusetzen.
Wie soll Europa auf die Zölle reagieren? Mit massiven Gegenzöllen oder mit Verhandlungen, wie es jetzt geplant ist?
Es gibt drei Ansätze und ich unterstütze hier die Kommission und die Verhandler, also den Handelskommissar und die Kommissionspräsidentin in ihren Verhandlungen. Der erste Ansatz ist, dass natürlich ein Weg ist, dass man sozusagen mit gleicher Münze zurückzahlt und ebenfalls Zölle erhöht. Das würde ein Weg sein, der aus meiner Sicht am Ende beide verlieren lässt. Das ist keine Win-Win-Situation. Das führt zum Verlust von Arbeitsplätzen, zur Erhöhung von Inflation. Und wir haben gesehen, für die Wirtschaft und für gute Beziehungen ist eigentlich Freihandel die Methode und nicht Zölle. Das ist ein Rückschritt in vergangene Zeiten. Aber man muss zur Kenntnis nehmen, dass das derzeit ein Modell ist, das jenseits des Atlantik propagiert wird. Wir haben eine große Chance, unseren Binnenmarkt weiterzuentwickeln. 440 Millionen Einwohner sind ein mächtiger Markt, der ist überreguliert. Da können wir ganz vieles selber tun. Und wir werden uns, ohne dass wir die transatlantischen Beziehungen verlieren, weil täglich überqueren Waren von 4 Milliarden Euro den Atlantik, also da sieht man die Bedeutung, wir werden das nicht verlieren können, aber wir werden uns auch breiter aufstellen müssen, mit anderen Regionen, mit anderen Partnern ebenfalls Abkommen finden für Freihandel, damit wir uns breiter und unabhängiger aufstellen.
Versteht Donald Trump die Sprache der gemäßigten Europäer oder versteht er dann am Ende doch nur die Sprache der Gegenzölle quasi?
Also welche Sprache immer Donald Trump versteht, es wird notwendig sein, mit ihm zu reden und nicht über ihn zu reden. Und ich bin daher sehr froh, dass ich auch zu Friedrich Merz schon Kontakt haben konnte, weil die Möglichkeiten, Gesprächskanäle zu haben, die Chance eröffnen, auch die eigene Sicht mitzuteilen und näher zu bringen. Und hier habe ich auch erlebt, dass gestern Frau Premierministerin und Präsidentin Meloni mir vermittelt hat, dass es sehr intensive und auch sehr umfangreiche Kanäle zu Trump gibt, auch die sie selbst nutzt, um hier ein Bewusstsein zu schaffen, worum es uns in Europa geht und zu versuchen, hier eine Lösung zu finden, mit der auch Amerika zufrieden ist.
Von der großen Weltpolitik zurück nach Österreich, in die österreichische Politik, weil derzeit viel darüber diskutiert wird oder die Diskussion wieder aufgeflammt ist, seit Tirols Landeshauptmann Anton Mattle die ÖGK-Reform einer ihrer Vorgängerregierungen, der Regierung Kurz, kritisiert hat. Jetzt hat auch Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner gesagt, sie blieb unter den Erwartungen und er sieht wenig Nutzen darin. Er fordert wieder mehr Spielräume für die Länderkasse. Wie sehen Sie das? War die Reform ein Fehler?
Ich glaube, dass die Reform kein Fehler war. Und es kann auch, glaube ich, die Lösung nicht sein, dass wir von 5 wieder auf 21 Kassen erhöhen. Und so hat es auch der Landeshauptmann nicht gemeint. Ich habe ja heute die Gelegenheit gehabt, mit ihm darüber zu reden. Und wir haben uns das ausgesprochen. Das Ziel muss sein, dass diese Reformziele erreicht werden. Und worum geht es uns? Es soll der Ausbau der Versorgung verbessert werden. Die Menschen sollen kürzer auf Operationen und Behandlungstermine warten. Da muss man vieles nutzen, was vielleicht damals so noch nicht gesehen wurde, von der Telemedizin begonnen, von der Patientenlenkung weitergeführt. Und natürlich ist auch die Frage der Finanzierungsströme und wer macht was ein Thema. Wir haben das in einer Reformpartnerschaft zwischen dem Bund, den Ländern und den Gemeinden ja als eines der Themen vereinbart. Und wir starten damit. Die Gespräche auf technischer Ebene beginnen ja schon im Sommer. Also es ist nicht so, dass da nichts passiert. Und wir werden in diesen Verhandlungen auch all diese Überlegungen berücksichtigen. Aber es geht nicht darum, mehr Bürokratie zurückzuholen, sondern die Leistungen zu verbessern, die Zufriedenheit zu erhöhen.
Ich glaube, vom Zurücknehmen hat Herr Mattle eh nicht gesprochen, der Reform.
Ich wollte es nur klarstellen.
Sondern einfach nur im Rückblick, dass die Reform nicht das gebracht hat, was kommuniziert wurde, von der Patientenmilliarde angefangen.
Man muss das auch im Zeitverlauf sehen. Manches braucht länger, anderes geht schneller. Das Wichtigste ist, dass wir bei der Zielerreichung Optimierungsbedarf haben. Da werden wir auch die Gesundheitskasse einladen, mitzuhelfen. Und über allem steht, dass es ja darum geht, nicht Strukturen zu verändern, damit was verändert ist, sondern eine Verbesserung für die Patienten zu erreichen.
Wird es wieder mehr Verantwortung für die Länderkassen geben oder mehr Spielraum?
Wir sind mitten im Verhandlungsprozess. Wie das Ergebnis aussieht, wird man dann sehen. Das kann ich wieder vorwegnehmen. Mir geht es darum, dass es für die Patienten sich auszahlt und dass wir spürbare Verbesserungen erreichen. Und natürlich eine kostengünstigere Medizin zur Verfügung stellen können.
Sie haben die Finanzierungsströme angesprochen. Kürzlich hat der ehemalige Gesundheitsminister Johannes Rauch bei uns diese quasi als großes Übel oder großer Grund für die Reformresistenz des Gesundheitssystems in Österreich betitelt, weil es geteilte Finanzierungen gibt, geteilte Verantwortung, Bund, Länder, ÖGK. Und er sagt, jetzt wäre der Zeitpunkt gekommen, aufgrund des Spardrucks und des Reformdrucks, diese Finanzierungsströme aufzubrechen. Wie sehen Sie das?
Späte Einsicht.
Laut ihm, er hat es versucht, hat es aber nicht geschafft. Wäre es jetzt eine Möglichkeit?
Ich werde es versuchen und hoffe, dass ich es schaffe.
Weil wohin soll da der Weg gehen, wenn Sie jetzt absolut freie Hand hätten?
Es ist in Österreich so und in unserem System, dass es diese freie Hand einfach nicht gibt. Und dadurch dauert manches länger, manches ist komplizierter. Aber ich sage, es war oft die bessere Lösung, wenn mehrere Interessen berücksichtigt sind, wie wenn nur einer freie Hand hat und es von sich aus diktiert, was zu sein hat. Ich bin aus der Kommunalpolitik kommend, ich kenne die Landesebene, ich kenne die Bundesebene und ich bin ein Freund des Interessensausgleichs und es ist weder der pure Föderalismus noch der pure Zentralismus die Lösung.
Die ÖGK ist ja Teil, wenn wir über das Maastricht-Kriterium reden, Teil des gesamtstaatlichen Defizits. Welchen Teil soll die ÖGK denn tragen, wenn es darum geht, den Stabilitätspakt neu aufzusetzen?
Der Stabilitätspakt ist in Verhandlung, Sie wissen es. Das ist ja nicht nur eine Frage der ÖGK, sondern eine Frage der Gemeinden, der Länder und des Bundes. In welchem Verhältnis soll dieses allgemeine gesamtstaatliche Defizit auf diese Teile verteilt werden? Wir sind da auch noch nicht am Ende. Ich bitte auch um Verständnis dafür. Die Regierung ist jetzt 4 Monate sozusagen im Amt. Wir haben ein Doppelbudget auf den Weg gebracht. Wir haben ein Konsolidierungsvolumen von über 15 Milliarden Euro gehoben. Wir haben für die Gemeinden was getan, Direkthilfe durch den Bund. Wir haben im Bereich der Schulen viele Initiativen aus dem Regierungsprogramm gesetzt, Handyverbot, jetzt auch die Frage der Prävention nach diesem tragischen Vorfall in Graz, diese Tragödie, die sich hier ereignet hat und uns alle tief betroffen hat. Wir haben mit der Migration, mit der Aussetzung des Familiennachzuges ein Zeichen gesetzt. Wir haben im Bereich der Mieten ein Zeichen gesetzt. Wir haben die Energiegesetze auf den Weg gebracht. Das ist für 4 Monate einiges, würde ich meinen, und sogar sehr viel. Manchmal habe ich den Eindruck, dass es aufgrund dieser Fülle gar nicht mehr wahrgenommen wird und wir uns eher fokussieren müssen und die Teile kleiner halten und besser an die Menschen vermitteln, sodass, wenn ich mir die Zeitschiene anschaue, wir mehr als gut unterwegs sind. Und wenn wir uns 18 Monate für den Reformprozess gegeben haben, ist es kritisiert worden. Ich nehme es zur Kenntnis, aber es ist, wenn man vergleicht, was 18 Jahre jetzt passiert ist, davor 18 Monate sehr kurz.
So viel Kritik an den 18 Monaten habe ich noch gar nicht gehört. Es geht eher darum, die Verhandlungsposition abzuklopfen und wie Ihre Verhandlungsposition als Bundesregierung aussieht.
Die Verhandlungspositionen, und auch das habe ich gelernt, sowohl in meinem Zivilberuf als auch als Politiker, teilt man zuerst den Verhandlungspartnern mit und nicht der Öffentlichkeit. Wenn man ein Ergebnis erzielen will, glaube ich, ist das der bessere Weg.
Sie haben die Errungenschaften oder die, wie soll ich sagen, die Reformen oder Änderungen im Asylbereich angesprochen. Was ein Thema, das auffällt und das auch offensiv kommuniziert wird von Ihrem Innenminister, Herr Karner, ist die Abschiebung nach Syrien. Mhm. Österreich ist ja hier in einer eher Ausnahmerolle als eines der ganz wenigen Länder, die das praktizieren. Sehen Sie hier Österreich als Vorbild?
Nicht nur ich. Die Premierministerin, Präsidentin Meloni war sehr interessiert, weil wir haben das legal durchgeführt. Wir haben einen Präzedenzfall geschaffen. Es ist kritisiert worden, ein Syrer. Ja, es muss einmal einer sein, wo man nachweisen kann, dass es legal möglich ist, in Teile nach Syrien Schwerverbrecher wieder abzuschieben. Und dieses Modell haben wir und der Innenminister auf den Weg gebracht. Wir werden sehen, wie wir das jetzt ausweiten können auf andere. Und in Europa ist das sehr genau beobachtet worden und mit großem Interesse auch verfolgt worden. Und auch da waren wir als Österreich einmal mehr Impulsgeber in diesem Thema.
Wissen Sie, wie es dem Syrer jetzt geht? Ist er in Syrien festgenommen worden?
Das weiß ich nicht. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, wenn jemand zu uns kommt, bei uns Schutz vor Gewalt und Verfolgung findet und Straftaten begeht und kein Aufenthaltsrecht hat, dann bin ich dafür, dass er das Land wieder verlässt und er muss selber schauen, wie er zurechtkommt.
Wann soll es weitere Abschiebungen nach Syrien geben?
Sobald wie möglich.
Sind wir ein bisschen abgeschweift vom Stabilitätspakt. Nochmal zurück, die Länder sollen ja auch ihren Teil tragen, heißt es. Die Vorarlberger Landesregierung hat sich Anfang des Jahres zum Ziel gesetzt, noch einmal 50 Millionen Euro im laufenden Budget zu finden. 33 Millionen wurden gefunden, mehr ist offenbar nicht mehr möglich. Was können die Länder überhaupt noch beitragen?
Das entscheiden die Länder. Ich trage Verantwortung für den Bundeshaushalt. Wir werden im Stabilitätspakt darüber reden, wie die Beiträge sind. Da sind wir noch nicht am Ende, aber das ist eine Entscheidung, die in den Ländern zu treffen ist.
Werden Sie da den Ländern etwas vorgeben, einen Betrag oder eine Prozentzahl, oder haben die Länder da einfach eine freie Hand und liefern Ihnen die Möglichkeiten?
Was wir haben, ist, dass wir uns verstehen, dass wir die Zahlen aktuell, also wir wollen nicht mehr Situation haben, wo wir am Ende des Tages das Defizit nicht abschätzen können und dann überrascht sind über die Höhe. Das ist im allgemeinen Einvernehmen klar ausgesprochen, dass das nicht mehr sein soll. Das heißt, wir brauchen Zahlenwahrheit, aber die Verantwortung für die Landesbudgets tragen die Länder, für die Bundesbudgets der Bund.
Haben Sie eigentlich ein bisschen Vergangenheitsbewältigung betrieben, weil Sie gerade sagen, das darf nicht mehr passieren? Wie ist das passiert und wie verhindert man das?
Naja, wie es passiert ist, ist einfach so, dass wir aus der Datenlage die Zusammenführung und auch weil der Stabilitätspakt ja so nicht mehr Bestand hatte, das Bild so nicht hatten. Und dann schon überrascht worden. Ich gebe das zu, das war keine angenehme Situation für uns, keine angenehme Situation für die Bevölkerung. Aber hier gibt es ein klares Bekenntnis, dass wir das in Zukunft tunlichst vermeiden wollen. Und da habe ich Zuversicht, dass wir zumindest von der Datenlage aktuell wissen, wo wir stehen und auch zeitgerecht dann reagieren können.
Hat das auch der ehemalige Finanzminister Magnus Brunner ein bisschen verabsäumt?
Das glaube ich nicht, dass Magnus Brunner das verabsäumt hat, weil die Daten werden ja nicht vom Finanzministerium erhoben, sondern die kommen ja von anderen Instituten und ich will das jetzt niemandem vorwerfen. Und die Einmeldungen und die Lieferung der Daten waren ein Thema. Aber eines darf man Markus Brunner nicht vorwerfen. Er hat sich auf die Prognosen verlassen, die von den Wirtschaftsforschern, die maßgeblich für die Budgeterstellung waren, gegeben worden sind. Und dass die Entwicklung eine andere war, haben auch die Wirtschaftsforscher zur Kenntnis nehmen müssen. Ich hätte es lieber anders erlebt, aber es ist, wie es ist. Aber das jetzt alles Markus Brunner anzulasten, halte ich für nicht fair.
Wobei die auch früher gewarnt haben, die Wirtschaftsforscher.
Ja, sie haben zuerst eine Prognose gemacht und dann ist Budget beschlossen worden und dann ist es aber auch beschlossen. Und wenn ich dann auch sage, na, vielleicht geht es sich doch nicht aus, was heißt, vielleicht geht es sich nicht aus? Geht es sich aus, geht es sich nicht aus? Prognosen haben Unsicherheiten und wenn die Politik bei jeder Prognose Unsicherheit reagiert und das Budget immer anpasst an jede Prognose, werden sie auch kein stabiles Finanzsystem finden.
Sie haben es vorhin eh schon erwähnt, Zuversicht und Optimismus. Das sagen Sie eigentlich seit Amtsantritt, dass Sie mehr Zuversicht und Optimismus verbreiten wollen. Die Stimmung deutet ein bisschen in eine andere Richtung. Wie wollen Sie denn die Stimmung wieder drehen?
Ich glaube, dass diese Bundesregierung einen Ansatz gewählt hat, der heißt arbeiten. Wir verkaufen keine Luftschlösser. Wir versuchen, Ergebnisse zu liefern. Für Sie unbefriedigend, ich kann Ihnen jetzt keine Verhandlungsposition erzeugen, ich kann Ihnen auch keinen Streit mitteilen, weil wir das hinter den Türen besprechen. Mein Ziel ist, dass wir Ergebnisse liefern, dass die Zahlen sich verbessern und dass wir auf diesen Zahlen dann auch den Optimismus und die Zuversicht aufbauen können. Ich kann nicht verhindern, dass ein Zollstreit uns viele Bemühungen zunichte macht. Aber ich kann alles dazu tun, dass wir mit dem bestmöglich umgehen. Und die Bundesregierung hat den Anspruch, dass wir auf diese Dinge auch reagieren werden. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich habe einen guten, aus meiner Sicht guten und sehr klaren Plan, wo dieses Land hin soll. Ich will es reformieren, ich will es entrümpeln von vielen Vorschriften und Ineffizienzen und ich will, dass wir in Europa vom Ende der Skala, wo wir manchmal sind, ins Mittelfeld und darüber hinaus wieder nach vorne kommen. Das ist eine gesamtstaatliche Anstrengung, dafür werbe ich, dafür brauche ich auch die Unterstützung der Medien, weil manche Themen, sage ich ganz ehrlich, sind für diese Zuversicht, für diesen Optimismus wichtiger wie ein Auto oder eine Ausgabe für ein Coaching oder Ähnliches. Kann man alles kritisieren, habe ich durchaus Verständnis, aber wir dürfen doch nicht den Blick verlieren, wovon unsere Zukunft tatsächlich abhängt. Es geht nicht darum, wie groß ist unsere Bundesregierung, es geht darum, wie gut ist diese Bundesregierung. Und mein Anspruch ist, eine gute Bundesregierung für dieses Land zu führen.
Es ist auch Aufgabe der Medien, den Umgang mit Steuergeld zu hinterfragen. Da zählen Autos und Coachings genauso dazu.
Verlieren Sie nur die Relationen nicht.
Die Zuversicht und Optimismus sind Emotionen. Wenn Sie mit Argumenten kommen, was Sie alles geleistet haben aus Ihrer Sicht, können Sie so diese Emotionen wieder entfachen und den Blick nach vorne optimistisch gestalten?
Ich hoffe. Emotionen sind notwendig und aus meiner Sicht ist Emotion vielleicht das falsche Wort, aber wir müssen den Menschen doch wieder die Zuversicht geben, dass sie das, was sie für ihr Leben sich erwarten, was sie sich vorstellen, wie sie ihr Leben führen wollen, dass das gelingen kann. Und das gelingt aus meiner Sicht nicht, indem der Staat die Verantwortung übertragen wird und sagt, richtet mir das, sondern der Staat hat die Aufgabe, die Möglichkeiten zu schaffen. Und für jene, die es aus unterschiedlichen Gründen nicht können, für die soll der Staat da sein und sie mitzunehmen und über diese Zeit zu bringen und wenn es dauernd ist, jene auch dauerhaft zu unterstützen. Aber alle anderen sollten sehr schnell in die Möglichkeit kommen, dass sie ihr Schicksal wieder selbst in die Hand nehmen und selbstbestimmt für die Umsetzung ihrer Vorstellung, ihres Lebensmodells sorgen können.
Eine Frage noch an Sie als ÖVP-Chef, hat auch mit Zuversicht zu tun und Zustimmung. Wenn wir uns das Wahlergebnis ansehen, tut sich die ÖVP bei jungen Wählern ziemlich schwer, da ist die FPÖ klar vor der ÖVP. Wie wollen Sie denn junge Menschen ansprechen?
Ich glaube, auch jungen Menschen ist die Wahrheit zumutbar. Auch junge Menschen haben ein großes Verständnis aus meiner Sicht, dass wenn sie ihre Zukunft planen, dass sie ihren Teil dazu beitragen. Und wir haben so ganz einfache Dinge, die keine Raketenwissenschaften sind. Wenn der Wohlstand zu schwinden droht, dann werden wir nicht den Wohlstand sichern und erhalten, wenn wir sagen, wir lehnen uns zurück, irgendwoher wird schon kommen. Sein Leben in die Hand zu nehmen, ist, glaube ich, für viele junge Menschen durchaus etwas, was bewusst ist. Und die Zuversicht zu geben, heißt, die Chancen zu öffnen. Ich will den jungen Menschen Chancen geben, ihr Leben so zu leben, wie sie wollen, ihre Vorstellungen zu verwirklichen, ganz egal, wie sie sind, beruflich, familiär, gesellschaftlich. Das kann jeder für sich entscheiden. Er soll die Chance bekommen, es zu tun. Und ich glaube, dass man so auch junge Menschen ansprechen kann, aber man muss klar sagen, es liegt auch an dir. Es wird dir nicht alles gegeben werden können. Du wirst es selber unternehmen müssen, aber du sollst die Chance dazu haben.
Ein Grund für den Pessimismus, gerade unter jüngeren Leuten, ist ja, dass man auch mit harter Arbeit sich eigentlich nichts mehr erarbeiten kann. Das zeigen auch Untersuchungen zur Teilzeitquote. Das ein Grund ist, auch mit Vollzeit kann ich mir kein Haus mehr leisten, keinen Boden mehr kaufen. Können Sie da überhaupt viel ausrichten?
Also ob es viel ist, was man ausrichten kann, ist die Frage. Das ist immer relativ, was ist viel. Aber das ist ein Thema, das sehen wir auch so. Also wir wollen alles dazu unternehmen, dass es möglich ist, sich auch wieder Eigentum zu schaffen. Wir haben Modelle ausgearbeitet, diese Kaufmiete, das heißt, wenn man in eine Mietwohnung geht im gemeinnützigen Bereich, das gefördert wurde, dieses Projekt, dass wir hier nicht zum Verkehrswert verkaufen, wenn dann die jungen Menschen sich diese Wohnung leisten wollen oder dieses Haus, sondern dass wir hier den Gestehungspreis mit einer gewissen Abzinsung hier ansetzen. Da gibt es viele Modelle, die Leistbarkeit von Eigentum fördern sollen. Da geht es um das Thema, wie gehen wir um mit Eintragungsgebühren für Pfandrechte, wie gehen wir mit der Grunderwerbsteuer auf das erste Eigenheim um. Da gibt es ganz viele Dinge, die hier im Fluss sind. Ich glaube, dass es richtig ist, dass den jungen Menschen eine Option geboten werden muss, dass sie auch wieder im Eigentum leben können, weil Eigentum, davon bin ich überzeugt, ist nicht nur der große Wunsch von vielen, sondern auch eine gute Vorsorge.
Eine letzte Frage zum Bereich Zuversicht und Sparen. Passt das überhaupt zusammen? Sie müssen ja quasi bei jeder Bevölkerungsgruppe irgendwie sparen, da wird niemand wirklich optimistisch.
Ja, wir haben jetzt eine Situation, die wir so nicht vorhergesehen haben, die uns auch nicht so prognostiziert wurde. Wir haben die verfügbaren Einkommen über die letzten Jahre durchaus erhöht. In der Hoffnung, dass ein Teil oder viel davon auch in dem Konsum sich auswirkt und daher auch wirtschaftlich wirkt. Es war dann eigentlich im Rückblick auch verständlich, dass wenn Unsicherheiten bestehen, die Menschen eher was auf die hohe Kante legen und sagen, ich weiß nicht, wie es wird, ich lege mir was zurück. Das hat dazu geführt, dass wir jetzt eine sehr hohe Sparquote haben. Und das ist wieder verbunden auch mit Unsicherheiten, die nicht nur in Österreich bestehen, sondern die Sorge, wie es in der Ukraine weitergeht, wie es im Nahen Osten weitergeht, wie es auch in der transatlantischen Beziehung Zölle weitergeht, das beschäftigt viele und besorgt viele. Und daher ist auch die internationale Komponente so wichtig und darum bemühe ich mich auch außenpolitisch so, weil wir auch diese Konflikte mit einbeziehen müssen in die Unsicherheit, weil wir nur dann wieder mehr Zuversicht, mehr Optimismus und auch mehr Konsum haben werden, wenn diese Konfliktherde sich beruhigen.
Da, womit wir wieder beim Anfangsthema sind, die Abhängigkeit von der Geopolitik und international.
Außenpolitik ist in einem hohen Maße Innenpolitik geworden und das in eine gute Balance zu bringen, ist manchmal gar nicht so leicht. Ich bemühe mich darum. Ich werde den Sommer intensiv nützen, beides zu tun. Ich bin viel international unterwegs, aber auch sehr viel in den Bundesländern, so wie heute hier in Vorarlberg. Und beides ist mir sehr wichtig.
Haben Sie Zeit für Urlaub im Sommer?
Im Sommer nicht, aber im Herbst geht sich eine Woche aus.
Wohin geht's?
Nach Zypern.
Herzlichen Dank für den Besuch. Bundeskanzler Christian Stocker. Meine Damen und Herren, herzlichen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal bei Vorarlberg Live.